Hier ist Radio DARC, die Stimme des Deutschen Amateurradioclubs e.V. Sie hören unsere wöchentlichen Sendungen über Kurzwelle, auf UKW, auf DAB+, sowie per Webstream und als Podcast. Auf Kurzwelle empfangen Sie uns immer sonntags um 11 Uhr Lokalzeit auf 9670 kHz aus Wooferton, England, sowie auf 6070 kHz. Wiederholungen gibt es täglich um 20 Uhr Lokalzeit auf 3955 kHz. Wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern in ganz Europa und dem Nahen Osten gute Unterhaltung mit Meldungen und Berichten aus der Welt der Funktechnik sowie störungsfreien Empfang mit S9++. Liebe Funkamateure und Kurzwellenfreunde, wieder gibt es wie jede Woche eine neue Ausgabe von Radio DARC, dem spannenden Technikmagazin für Funkamateure und DXer. Heute ist es die Ausgabe Nummer 536 und wir befinden uns in unserem 10. Sendejahr. Hier am Mikrofon ist Conny Farren und ich werde Sie durch die kommende Sendestunde führen. Funkamateure und technikaffine Menschen leben durchschnittlich 4 bis 5 Jahre länger als Normalbürger. Nein, das ist kein Witz und auch kein verspäteter Aprilscherz, das ist das Ergebnis einer seriösen wissenschaftlichen Studie. Mögliche Erklärungsansätze, warum das so ist, die liefern wir gleich in dieser Sendung. Und die Sommerfreiluftsaison ist eröffnet, die graue und kalte Jahreszeit liegt endgültig hinter uns. Auch die Funkamateure zieht es nun hinaus in die Natur, um von dort aus ihrem Hobby zu frönen. Field Days, DX-Expeditionen und Aktivierungen von Parks und Berggipfeln sind angesagt. Kurzum, Happy Days are here again. Und damit starten wir in dieser Sendung mit einem Titel von Billy Vaughan.
Aus dem DARC. Wissen, was los ist im Verein.
Heute mit diesen Themen. Starlink und Co. eine Gefahr für die Wellenausbreitung. Geänderte Frequenznutzungsbestimmungen in Brasilien. Sebastian Del Monte, Kilo India 2 Delta, erhält den Amateur Radio Software Award 2025 und DARC trauert um Ehrenmitglied Dr. Horst Elgering. Am Mikrofon Conny Farren. Es gibt immer mehr Satelliten in niedrigen Erdumlaufbahnen. Nicht Hunderte, nicht Tausende, sondern Zehntausende. Alleine das Internetnetzwerk Starlink von Elon Musk hat bereits mehr als 10.000 kleine Umsetzer in die Erdumlaufbahn geschickt und es werden täglich mehr. Jedoch, wenn sie verglühen, entsteht Aluminiumoxid. Ein Forschungsteam in den USA hat nun herausgefunden, wenn bis zum Jahr 2040 mehr als 60.000 Satelliten in niedrigen Erdumlaufbahnen unterwegs sind, können diese wegen ihrer kurzen Lebenserwartung beim Verglühen bis zu 10.000 Tonnen Aluminiumoxid in die Atmosphäre eintragen. Pro Jahr wohlgemerkt. Mit fatalen Effekten. Das Aluminium in der Erdatmosphäre könnte sie um 1,5 Grad Celsius erwärmen. Das hätte neben einer möglichen weiteren Beschleunigung der Erderwärmung auch dramatische Folgen für die Ionendichte und damit auch für die Reflexionseigenschaften von Funkwellen im Kurzwellenbereich. Eine Erklärung hierzu. Eine erhöhte Temperatur in der Ionosphäre verändert das Verhalten der in ihr enthaltenen Teilchen. Das Plasma dehnt sich aus und die Dichteprofile verändern sich, denn bei höheren Temperaturen haben Ionen und freie Elektronen mehr kinetische Energie. Und die Teilchen verteilen sich auf eine größere Höhe. Das Ergebnis, die Anzahl der Ionen verringert sich. Wenn es weniger Ionen und weniger Elektronen gibt, verändert sich auch der Brechungsindex der Funkwellen in der Ionosphäre. Die Ionosphäre kann Funkwellen nur reflektieren, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Die wichtigste Bedingung ist die sogenannte kritische Frequenz. Sie hängt davon ab, wie viele Elektronen in der Ionosphäre sind. Wenn die Elektronendichte sinkt, wie bei der Ausdehnung bei höherer Temperatur, kann die kritische Frequenz abnehmen und damit auch etwa die maximal nutzbare Frequenz, die sogenannte MUF. Das alles ist schlecht fürs DXen und für die Funkamateure. Weniger Ionen bedeuten schlechtere Reflexion der Funkwellen und niedrigere nutzbare Frequenzen. Das dürfte sich negativ auf die Reichweite und Stabilität von Kurzwellenfunkverbindungen auswirken. In Brasilien ist kürzlich eine interessante Änderung der Nutzungsbestimmungen für das Frequenzspektrum in Kraft getreten. Innerhalb von Änderungen, die bereits 2020 beschlossen wurden, verlangt die brasilianische Regulierungsbehörde für Telekommunikation namens Anatel nun keine Morseprüfungen mehr für Amateurfunkgenehmigungen. Der Inhalt für Amateurfunkprüfungen soll für die drei Lizenzklassen entsprechend aktualisiert werden. Neu ist auch, dass es Funkamateuren erstmals auch erlaubt wird, auf den 11-Meter-Frequenzen des CB-Funkbands zu arbeiten. Nach unserem Wissen gibt es weltweit keine weitere ähnliche Regelung. Möchten Funkamateure auf dem CB-Funkband arbeiten, müssen sie sich mit ihrem Rufzeichen identifizieren und sind auf eine Leistung von 10 Watt in AM und 25 Watt in SSB beschränkt. Außerdem müssen sie innerhalb der genehmigten Kanäle bleiben. Die Regulierungsbehörde geht davon aus, dass diese Änderungen nach einer 6-monatigen Frist, in der auch zusätzliche Vorschriften erlassen werden, in Kraft treten werden. Darüber berichtet die Amateurradio Newsline Nummer 2479 vom 2. Mai. Der brasilianische Amateurfunkverband Labre will die neuen Regelungen und seine Folgen für seine Mitglieder genau analysieren und informiert darüber auf seiner Webseite. Der amerikanische Funkamateur Sebastian Del Monte, Kilo India 2 Delta, hat für seine Software Ham2K Portable Logger den Amateur Radio Software Award 2025 erhalten. Der Ham2K Portable Logger stach unter den zahlreichen Nominierungen durch seinen innovativen Ansatz für den Portable-Einsatz hervor. Das Preiskomitee war der Meinung, dass diese neue und praktische Logging-Software den Portable-Betrieb fördert und die Art und Weise, wie Enthusiasten ihr Hobby betreiben, neu definiert hat. Sei es auf Berggipfeln, in Parks oder bei improvisierten Feldaufbauten. Den Ham2K Portable Logger kann man für Android und iOS in den jeweiligen App-Stores herunterladen. Auf anderen Betriebssystemen kann man ihn mit Hilfe von Emulatoren laufen lassen. Der Amateur Radio Software Award wird jährlich für herausragende Leistungen auf dem Gebiet der Softwareentwicklung für Funkamateure vergeben. Im vergangenen Jahr erhielten Jakob Ketterl, Delta Delta 5 Juliet Foxtrot Kilo und Marat Faizulin, Kilo Charlie 1 Tango X-Ray Echo die Auszeichnung für ihr Softwareprojekt Open Web RX. Andere Projekte, die in den letzten Jahren ausgezeichnet wurden, waren Grid Tracker von Stephen Loomis, November 0 Tango Tango Lima und der quelloffene Sprachcodec 2 von David Rowe, Victor Kilo 5 Delta Golf Romeo. Am 7. Mai ist der frühere DARC-Vorsitzende und Ehrenmitglied Dr. Horst Elgering, Delta Lima 9, Mike Hotel, nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von 92 Jahren verstorben. Nach Absolvierung seiner Amateurfunkprüfung trat Delta Lima 9 Mike Hotel am 1. März 1951 in den Deutschen Amateurradioclub ein. Er gehörte ihm bis zu seinem Tode an. Der 1932 geborene promovierte Diplomphysiker erkannte 1982 in der Deutschen Forschungs- und Versuchsanstalt für Luft- und Raumfahrt die Chance, mit einer Beteiligung deutscher Funkamateure an Raumfahrtmissionen den Amateurfunk in der Öffentlichkeit positiv darzustellen. Er überzeugte die angehenden Astronauten Dr. Ernst Messerschmidt und Professor Reinhard Furrer von seinem Vorhaben und gründete die Arbeitsgruppe Amateurfunk im Space Lab. Neben zahlreichen anderen Ehrenämtern bekleidete Dr. Elgering die Funktion des Vorsitzenden des Distriktes Köln-Aachen. Zudem war er von 1992 bis 1997 Vorsitzender des DARC e.V. Auch den Vorsitz des Runden Tisches Amateurfunk, RTA, als Schnittstelle zwischen Funkamateuren, Politik und Verwaltung hat er viele Jahre inne. Für seine Verdienste um den Amateurfunk im Allgemeinen und den DARC im Besonderen wurde Dr. Horst Elgering mehrfach ausgezeichnet. 2011 schließlich wurde Delta Lima 9 Mike Hotel zum Ehrenmitglied des DARC e.V. ernannt, eine nur sehr selten vergebene Ehrung. Der Deutsche Amateurradioclub e.V. trauert in großer Dankbarkeit um einen überaus engagierten Gestalter im Dienste des Amateurfunks. Unsere Gedanken sind bei seiner Ehefrau Helga Elgering, Delta Echo 9, Mike Hotel Hotel und seiner Familie. Das waren unsere heutigen Meldungen aus der Funkwelt. Ja, die Funkamateure des DARC sind traurig, ein so verdientes Mitglied wie Dr. Horst Elgering verloren zu haben. Was könnte dazu besser passen als ein Titel von Mark Knopfler? Ja, der von den Dire Straits mit dem Titel The Long Road. Thank you.
Funk News. Alles, was Funkamateure und Kurzwellenhörer interessiert.
Hallo, liebe DX-Freunde und Funkamateure. Es gibt Nachrichten, die kommen eindeutig aus dem Bereich der Fake News oder der Verschwörungstheorien. Und es gibt Nachrichten, die klingen nur so, sind aber wahr. Eine Tatsache und keineswegs ein verspäteter April-Scherz ist, dass Mitglieder des DARC im Schnitt 5 Jahre später versterben als der allgemeine statistische Bevölkerungsdurchschnitt. Woran kann das liegen? Ist Hochfrequenz etwa gesund und fördert ein langes Leben? Hierzu ist mir kürzlich in der Süddeutschen Zeitung eine interessante neue Studie aufgefallen. Genau gesagt ist das der Fall in der Ausgabe vom 15. April in der Rubrik Gesundheit. Demzufolge legt eine neue Studie nahe, dass ältere Menschen, die digitale Technik nutzen, deutlich besser vor kognitivem Abbau geschützt seien als Altersgenossen, die sich kaum mit Smartphone und PC beschäftigen. Und das wird wohl auch für die Beschäftigung mit Funkgeräten gelten, denn auch diese sind heutzutage ja überwiegend digital und werden mit einem Computer bedient. Vieles, was bisherige Alltagserfahrungen kaum bis gar nicht entsprach, mussten Menschen in den vergangenen Jahrzehnten lernen, um mit der Digitalisierung Schritt zu halten. Doch wer den Umgang mit der Maus, Smartphone und Tastatur erlernte, den Überblick über sich ständig ändernde Geräte und Zubehör behielt, der hat möglicherweise sein Hirn ordentlich fit gehalten. Mit der Digitalisierung einher geht natürlich auch, dass man neue Vokabeln wie RAM, WLAN oder Motherboard lernen musste und sich auch von so manchen Absurditäten der Software nicht abschrecken ließ. Dies zumindest legt eine große Meta-Analyse nahe, die die texanischen Neurowissenschaftler Jared Bench und Michael Scullin jetzt im Fachmagazin Nature Human Behavior publizierten. Die Wissenschaftler hatten die Ergebnisse von 57 Studien mit insgesamt mehr als 400.000 älteren Probanden ausgewertet. In der Gesamtschau deuteten die Untersuchungen auf Folgendes hin. Wer regelmäßig Computer, Smartphone und andere Digitalgeräte verwendet, hat nur eine halb so große Wahrscheinlichkeit für kognitive Probleme im Alter wie Menschen, die der Technik nicht so viel abgewinnen können. Damit sind natürlich auch Funkgeräte gemeint. Die Effekte blieben auch erhalten, als die beiden Autoren potenzielle andere Einflussfaktoren wie den sozioökonomischen Status, Bildung, den Gesundheitszustand und die soziale Unterstützung herausrechneten. Es gibt also einen wissenschaftlich erwiesenen Zusammenhang. Allerdings, das muss man ehrlicherweise auch sagen, könnte es auch sein, dass Menschen, die bereitwillig neue Technik ausprobieren, besondere Eigenschaften wie Aufgeschlossenheit oder Neugierde besitzen und allein aufgrund dieser Wesenszüge auch bis ins hohe Alter geistig fitter sind. Das scheint aber eher nicht der Fall zu sein. Die Autoren weisen darauf hin, dass ihre Auswertungen zeigten, dass Menschen, die zu Studienbeginn kaum Technik nutzten, im Laufe der Jahre mehr geistige Leistungskraft einbüßten als diejenigen Zeitgenossen, die sich von Anfang an mit digitalen Geräten beschäftigten. Das spreche dafür, dass die Beschäftigung mit Technik eine schützende Wirkung habe. Bench und Scullin halten auch 3 verschiedene Erklärungen für die potenzielle Schutzwirkung für plausibel. Zum einen sei die Auseinandersetzung mit neuen Technologien geistig stimulierend, ähnlich wie es auch Lesen, Kreuzworträtsel oder Musizieren sein können. Und eben auch die Beschäftigung mit Naturwissenschaft und Technik. Gleichzeitig könnten digitale Anwendungen dabei helfen, soziale Kontakte aufrechtzuerhalten und das in einem Lebensabschnitt, in dem es schwieriger werden kann, ein reges gesellschaftliches Leben zu führen. Auch der Austausch mit anderen Menschen gilt als Schutzfaktor vor geistigem Abbau. Auch da muss man eindeutig sagen, das trifft voll auf den Amateurfunk zu. Es ist ein ideales Medium, um mit anderen Menschen in Kontakt zu treten, auch wenn man körperlich nicht mehr so fit ist. Schließlich und drittens könnte sinnvoll eingesetzte Technik auch andere Einschränkungen des Alters kompensieren und Menschen dabei helfen, weiter gut in ihrem Alltag zurechtzukommen. So könnten etwa Erinnerungsfunktionen auf dem Handy gewährleisten, dass Medikamente regelmäßig genommen oder wichtige Termine nicht vergessen werden. Die Forscher fanden übrigens keine starken Hinweise auf Nachteile durch die neuen Alltagstechnologien, die manchmal unter dem Schlagwort digitale Demenz zusammengefasst werden. Darunter ist zu verstehen, dass man sich bei jeder noch so kleinen Rechenaufgabe, bei jeder noch so banalen Frage durch das Handy und Google helfen lässt. Sie schränken zugleich ein, dass ihre Erkenntnisse nur für die digitalen Pioniere gelten, also für jene Generation, die erst als Erwachsene mit digitalen Technologien konfrontiert wurden. Ob eines Tages auch jene Menschen, die schon mit digitaler Technik aufgewachsen sind, einen Vorteil haben werden, muss sich dagegen noch zeigen. Eine wissenschaftliche Studie hat also offenbar nun bestätigt, was ich schon immer geahnt habe. Die Beschäftigung mit Naturwissenschaft und Technik hält auch im Alter fit und beugt der Demenz vor, verlängert zu wohl das Leben. Der Amateurfunk bildet das in idealer Form ab. Er ist ein Kommunikationshobby und gleichermaßen ein technisches Hobby. Also bleibe ich Ihnen nur noch länger erhalten, wie es aussieht. Eva Maria, DG9 MFG.
Teardrops filled my eyes. It had a picture of a smiling face and a ticket tucked inside. He didn't have to write one word, I understood it all. The picture said I love you and the ticket said come on. Well, the big old wheels are turning as we're rolling down the line. Hey there, big conductor, won't you get me there on time? Let's see, vines are winding trees beside the road. The grass is getting greener, so I must be getting close. There he stands awaiting as the train pulls to the gate. There's so many things to ask him, but they're gonna have to wait. With hat in hand he stands there, every hair is combed in place. His shiny boots reflecting the big smile on his face.
Der Deutsche Amateur Radio Club sendet jede Woche ein DX-Magazin auf Kurzwelle. DX-Meldungen, Technik und aktuelle Berichte aus der Funkwelt. Schalten Sie ein. Infos unter www.darc.de.
Technik, Wissenschaft, Forschung. Interessantes mit Wolf-Dieter Roth.
Ist es ein Vogel? Nein. Ist es ein Flugzeug? Nein. Ja, ist es dann Superman? Auch nicht. Es ist ein Zeppelin, und zwar einer, mit dem man funken kann. Gut, das kann man eigentlich mit jedem, weil die immer ein Bordfunkgerät haben. Aber wie beim Flugzeug ist es das dann auch normal. Da darf sonst keiner funken. Heute kommen wir zu einer Ausnahme. DL0ZZF-AM ist nicht amplitudenmoduliert, ist frequenzmoduliert. Das heißt Aeronautical Mobile, also ein Funkgerät, Antwort eines Fluggeräts, in diesem Fall eines Zeppelins, eines Luftschiffs. Delta Lima 0 Zulu Zulu Foxtrot Strich Alpha Mike. Kann man sich schon mal merken, falls man dieses besondere DX arbeiten will. Dazu kommt dann nochmal mehr am Schluss des Beitrags. Ja, Zeppeline, Amateurfunk und Hemradio, wo ist da eigentlich der Zusammenhang? Einerseits räumlich. Die Zeppelin-Werft in Friedrichshafen ist gleich hinterm Messegelände und von dort starten die Zeppeline auch. Die sind schon auch einmal anderswo unterwegs. Ab und zu fliegt auch mal einer über München, aber normalerweise starten und landen sie in Friedrichshafen. Da gibt's Touren bis zu 2 Stunden. Die kleinste mit 30 Minuten kostet etwas über 300 Euro. Und das ist wirklich ein Erlebnis. Die Hemradio 2016 stand unter dem Motto Amateurfunk zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Damals hatte der DRRC natürlich auf den Funkbetrieb aus dem Zeppelin hingewiesen. 2016 wurde daraus allerdings nichts. Bei drohendem Schlechtwetter wird der Zeppelin-Flugbetrieb rechtzeitig eingestellt. Die sind zwar nicht wie ein Heißluftballon oder ein Gasballon, die haben eigene Motoren und einen eigenen Antrieb, aber bei Sturm werden sie trotzdem gefährdet. Das weiß man ja, da hat es einige Unglücke gegeben und so etwas riskiert man natürlich nicht. Da die lokale Wetterlage in Friedrichshafen sich unabhängig von der Großwetterlage relativ schnell verändern kann, kann man es leider nicht langfristig voraussehen und es kann durchaus passieren, dass einem kurz vor dem Abflug über Mobiltelefon die schlechte Nachricht erreicht. Tatsächlich gibt es diese Spezialflüge dank OM Hans Schwarz, DK5JI, seit 2009. 2017 war ich dann selber an Bord. Davon gibt es Videos auf YouTube. Einfach unter meinem Rufzeichen schauen. Delta Lima 2 Mike Charlie Delta. Wir können ja einmal kurz hineinhören. Das Interessante ist, das klingt jetzt eigentlich fast wie in einem Flugzeug. Der Unterschied ist aber, die Stewardess hat gar kein Mikrofon an. Das läuft nicht über Lautsprecher. Das ist ganz normal. Und da hört man sowohl DK5JI funken, obwohl der etliche Reihen von mir entfernt saß, als auch die Stewardess den Flug erklären. Auch wenn das so jetzt, wie gesagt, vielleicht klingt wie in einem Flugzeug, ist es in Wirklichkeit deutlich leiser. Und das erklärt auch, dass dieser Funkflug ein Spezialflug ist, denn normale Fluggäste würden sich eventuell ärgern, wenn da einer dazwischen funkt wortwörtlich und sie die Stewardess nicht richtig verstehen. Also hören wir mal ein paar Sekunden hinein.
ground have gathered all around to admire. There's a feeling inside me that gives me the urge to go higher.
Ja, wie kam es eigentlich zum Funken im Zeppelin? Ja, eigentlich begann das am Freitag, dem 28. Februar 2005. DK5JI hatte als Professor zum Fachübersetzen in Englisch an der damaligen Fachhochschule Magdeburg, der heutigen Hochschule Magdeburg-Stendal, vormittags eine Diplomprüfung bei einem großen Unternehmen in Friedrichshafen. Er wollte deshalb seinen Aufenthalt in dieser fluggeschichtsträchtigen Stadt am Bodensee dazu nutzen, weitere Kontakte zu knüpfen. OM Hans Schwarz ist übrigens auch selbst Pilot. Damit das Fachübersetzen keine Theorie bleibt, sollten authentische Texte im Unterricht verwendet werden. Die Studenten sollten erkennen, dass das Übersetzen keine Sprachübung ist, sondern mit dem Erfassen von Sachverhalten und dem korrekten und vor allem funktionsgerechten Umsetzen in eine Zielsprache zu tun hat. Als Sachgebiete kamen Drucktechnik, Medizintechnik, aber eben auch Luftfahrt zur Anwendung. Der damalige Geschäftsführer der Zeppelin Luftschifftechnik, Dr. Bernd Sträter, staunte nicht schlecht über das Ansinnen der Hochschule, etwas aus seinem Bereich zu übersetzen, war aber interessiert. Am 14. Juni 2005 erhielten die Studenten dann die ersten Texte zum Übersetzen in der Sprachrichtung Deutsch-Englisch und über einen Zeitraum von 4 Jahren hinweg, stets mit neuen Studierenden, wurden gut ein Dutzend Handbücher übersetzt und quasi nebenher 2-mal die jeweils neu gestaltete Website der Deutschen Zeppelin-Reederei. Es gab auch eine Entlohnung für die Studierenden, ein Arbeitszeugnis. Das hat einer Studentin nach dem Examen eine Stelle als Übersetzerin bei Airbus Industries eingebracht und vor allem das Angebot eines Freiflugs. Ja, der Zeppelin NT fliegt, da er in vollem Betriebszustand schwerer ist als Luft. Also wenn der Motor aus ist, dann geht das Ding nicht hoch. Das ist anders als bei einem Ballon, bei einem Heißluft- oder Gasballon. Der ist ja leichter als Luft und steigt nach oben, wenn man Ballast abwirft, und da sagt man dann, man fährt. Keine Ahnung, warum das so festgelegt worden ist. Beim Auto sagt man ja auch, es fährt, und es ist bestimmt nicht leichter als Luft. Aber bei Flugobjekten hat man das so festgelegt. Ist es schwerer als Luft, dann fliegt es. Ist es leichter als Luft, dann fährt es. Deswegen heißt es Ballonfahrer, aber Zeppelinflieger. Am Freitag, den 27. Juni 2008, wurde Hans Schwarz zur Taufe des Zeppelin NTDLZZF mit der Seriennummer 3 der heutigen Baden-Württemberg nach Friedrichshafen eingeladen. Gleichzeitig wurde ein anderes Luftschiff mit der Seriennummer 4 feierlich an seine neuen Eigner aus den USA, die Airship Ventures aus Kalifornien, übergeben. Für dessen amerikanische Zulassung hatten die Studenten die Handbücher geschrieben. Und dieser Freitag war gleichzeitig der erste Tag der Hemradio 2008. Natürlich hatten auch Besucher der Hemradio Flüge im Zeppelin gebucht. Und da entstand die Idee, ja, könnte man denn nicht vielleicht auch von einem Zeppelin aus funken? Naja, das ging jetzt so schnell natürlich nicht. Das war für das laufende Jahr zu spät. Aber es wurde dann für die Hemradio 2009 angepeilt. Die Lizenz ist dabei kein Problem. Eine deutsche Amateurfunkgenehmigung sieht ausdrücklich auch den Betrieb einer Amateurfunkstation an Bord eines Luftfahrzeugs vor. Für luftverkehrsrechtliche Belange ist in Deutschland das Luftfahrtbundesamt zuständig. Ihm obliegt auch die Zertifizierung von Funkgeräten an Bord von Luftfahrzeugen. Da die Zeppelin Luftschifftechnik als sogenannter Herstellungs- und Instandhaltungsbetrieb zertifiziert ist, darf sie dieses jedoch auch selber machen. Es ist aber wichtig, dass das Funkgerät zertifiziert sein muss. Man kann also nicht einfach irgendein Funkgerät an Bord nehmen. Das muss vorher ausprobiert worden sein, damit es nicht den Bordfunk stört. Deswegen gilt da auch die ganz strenge Regelung. Wer an Bord mitfliegt, darf selber kein Funkgerät benutzen. Er muss es ausschalten und er muss auch sein Handy in den Flugmodus schalten. Andernfalls kann das zu Störungen führen und zu großem Ärger. Und das wäre dann das Ende der Zeppelin-Funkflüge. Man muss ja bedenken, bei einem Zeppelin kommt es noch mehr aufs Gewicht an als bei einem Flugzeug. Und damit ist die Abschirmung der Geräte nicht so wahnsinnig gut. Es darf also wirklich nur OM-Schwarz funken und das auch nur mit einem vorher geprüften Funkgerät. Und es gibt leider auch gar nicht so viele Zeppeline. Mit Luftballons tut man sich da etwas leichter.
Hast du etwas Zeit für mich? Singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons auf ihrem Weg zum Horizont. Denkst du vielleicht gerade an mich? Singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons. Das sowas von sowas kommt.
Okay, Nena ließ einen fliegen. Wie wir vorhin gelernt haben, ein Ballon ist leichter als Luft, also hätte sie eigentlich einen fahren lassen müssen. Aber dann wäre das Lied niemals im Radio gelaufen. Wie kam es dann zum Rufzeichen für die Funkstation an Bord des Zeppelins? Das Luftschiff selbst hat das Kennzeichen D-LZZF. Damit war es doch naheliegend, DL0ZZF zu wählen. Und der Funkbetrieb findet in FM auf 145,55 MHz statt. Das ist auch sonst die Frequenz der Fliegerfunkrunde. Dann wurde es allerdings technisch schon schwierig. Das Bordnetz hat 28 Volt Gleichspannung. Ein übliches Mobilgerät hätte also einen DC-DC-Wandler benötigt. Außerdem ist der feste Einbau etwas schwieriger, und das Funkgerät wird ja nur einmal im Jahr verwendet. Also blieb es bei einem Handfunkgerät, übrigens ohne Außenantenne. Das ist aus 300 Meter Flughöhe mit der nach unten offenen Kabine kein Problem. Das Funkgerät ist ein IC-80D von ICOM. Man startete dann gleich mit 4 Sonderflügen mit jeweils 12 Plätzen. Die waren auch ruckzuck ausgebucht. Allerdings gibt es eben das erwähnte Problem mit dem Klima. Also es ist eigentlich nicht mal die Gefahr, dass das Luftschiff Schaden nimmt. So plötzlich kommen die Stürme dann auch nicht. Aber ausgerechnet die ersten Funkflieger wurden dann ziemlich luftschiffseekrank, weil sie bei Wind und Regen gestartet sind. Und die Reederei meinte dazu trocken, dass das nicht so schön sei, denn man kriegt den Geruch so schwer wieder aus der Kabine. Und auch die Erinnerungen sind natürlich nicht so toll. Das ist ja auch klar. Wer an einem normalen Schiff sich mal über die Reling übergeben muss, der kann das ja tun. Aber in einem Luftschiff geht das ja nicht. Da kann man zwar schon auch mal ein Fenster aufmachen, aber wenn dann jemand über Bord ginge, dann wäre das nicht so gut. Also versucht man das inzwischen lieber zu vermeiden und fliegt eben bei schlechtem Wetter nicht. Und so war dann 2009 erstmal überhaupt kein Flug möglich, es wurde auch noch Hagel angekündigt. Und erst am dritten Tag ging es dann endlich. Da durften dann allerdings nur noch 11 Passagiere mit, weil das Luftschiff vollgetankt war. Und endlich am Sonntag, am letzten Tag der Hemradio, hat es dann geklappt. Am Schluss standen 92 Stationen im Logbuch, darunter eine Reihe irischer Funkamateure, die zu Hause ein ähnliches Hobby betreiben. Sie machen dasselbe Spielchen aus Heißluftballonen und hatten einen eigenen Stand auf der Hemradio. Und so ist es eigentlich inzwischen meistens so, dass nur ein Flug tatsächlich stattfinden kann. Der wird möglichst früh angesetzt und wenn dann das Wetter schlecht ist, dann wird er halt verlegt, bis es dann hoffentlich wenigstens am Sonntag klappt. Wie verläuft so ein Zeppelinflug eigentlich? Also ich kann schon einmal beruhigen, es ist auch für nicht schwindelfreie Teilnehmer kein Problem. Wer in einem Flugzeug kein Problem hat, hat auch im Zeppelin kein Problem. Im Gegenteil, der fliegt ja sogar noch wesentlich ruhiger. Nur das Einsteigen mag etwas abenteuerlich sein. Abgesehen vom ersten und letzten Flug am Tag gibt es fliegenden Start und Landung. Das heißt, es steigen immer 2 Passagiere aus, 2 neue steigen ein, wieder 2 steigen aus und 2 steigen wieder ein, damit das Gewicht des Zeppelins möglichst konstant bleibt. Und die kürzeste Route über Friedrichshafen ist etwa 20 Minuten lang, mit Start und Landung sind es dann 30 Minuten. Diese nimmt dann der Funksonderflug. Check-in ist wie bei großen Flügen bereits eine Stunde vor Abflug. Neben der Kontrolle der Personalien und einer Sicherheitseinweisung, die bereits am Boden stattfindet und nicht erst in der Luft, wird noch einiges über die Geschichte der Zeppeline erzählt. Es gibt auch ein Zeppelin-Museum, das ist allerdings nicht am Hangar, sondern im ehemaligen Hafenbahnhof am See. Und auch wenn man selber im Zeppelin nicht funken darf, filmen und fotografieren darf man natürlich. Und im Gegensatz zum Flugzeug darf man sogar im Flug das Fenster öffnen. Aber Vorsicht, dabei ist schon manchem die Brille davon geflogen. Eventuell wäre zukünftig auch Kurzwellenbetrieb denkbar. Momentan bleibt es jedoch bei 2 Meter UKW-Betrieb. Und was ist eigentlich so ein Zeppelin? Das ist ein halbstarres Luftschiff. Das heißt, das ist zwar nicht wie ein Flugzeug ein komplettes Metallskelett, aber es ist auch nicht wie ein Heißluftballon oder ein Blimp, ein reiner Ballon, sondern es gibt eben ein Aluminiumgerüst. Diese ganze Tragstruktur wiegt ungefähr 1 Tonne. Und im Gegensatz zu den historischen Zeppelinen gibt es beim Zeppelin NT keine Räume innerhalb des Luftschiffs, sondern nur die Gondel unterhalb. Deswegen schaut es auch so ähnlich aus wie bei Blimps. Blimps sind eben die ohne Gerüst, wo die Gondel logischerweise nur unterhalb des Ballons hängen kann. Und natürlich ist heutzutage Helium in dem Zeppelin drin und nicht, wie es bei der Hindenburg war, Wasserstoff. Also er kann nicht plötzlich abbrennen. Wer selbst mitfliegen will, kann OM Hans Schwarz kontaktieren unter dk5ji@drac.de, Delta Kilo 5 Juliet India @drac.de. Ich muss allerdings warnen, es sind nicht mehr viele Plätze frei und wenn diese Sendung ausgestrahlt wird, ist der Zeppelin unter Umständen ausgebucht. Dann kann man sich noch auf die Warteliste setzen lassen oder sich halt aufs nächste Jahr einrichten und auf jeden Fall mit dem Zeppelin funken. Guten Flug! Ein Beitrag von Wolf Dieter, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta.
Oh. bin DG2RON, mein Name ist Ronny und wenn du die Amateurfunkprüfung machen willst, bist du hier genau richtig.
Wir vom Deutschen Amateur Radio Club haben mit ganz vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern Ausbildungsmaterial für dich vorbereitet. Mein Name ist Matthias, Delta Lima 9, Mike Juliet.
Ich bin Michael, DL2YMR und ich produziere regelmäßig Videos zum Thema Funk und insbesondere Amateurfunk. Und on top hat der DARC und der AFU-Channel Videos produziert, damit du dich optimal auf deine Amateurfunkprüfung vorbereiten kannst. Auf www.50ohm.de findet ihr ab sofort das passende schriftliche Material für die Klasse N. Lasst uns gemeinsam durchstarten. Viel Erfolg beim Lernen!
Funkwettervorhersage. Einschätzung der Wellenausbreitung für die nächsten Tage.
Beunruhigende Nachrichten sind das, die wir im Nachrichtenblock gehört haben. Zehntausende Tonnen Aluminiumoxid drohen in die obere Erdatmosphäre eingetragen zu werden, wenn Starlink und andere Satelliten irgendwann mal runterkommen und verglühen. Das könnte in einigen Jahren durchaus negative Auswirkungen auf die Wellenausbreitung auf Kurzwelle haben. Momentan ist das aber noch nicht seriös wissenschaftlich nachweisbar, da dominieren aktuelle Faktoren wie die nun langsam, aber stetig zurückgehende Sonnenaktivität des Zyklus. Wie sehen die aktuellen Verhältnisse aus? Wie steht es um das Funkwetter? Die Antworten gibt uns wie immer Christian Reiber, Delta Lima 8, Mike, Delta Whisky vom HF-Referat des DARC.
Was für Folgen der Weltraumschrott für die Funkwellenausbreitung haben wird, ist nicht klar. Denn es gibt auch natürliche Quellen für so einen Eintrag in die Atmosphäre. Meteorite tragen jeden Tag 30 bis 40 Tonnen Materie in unsere Atmosphäre, darunter auch einige 100 Kilogramm Aluminium. Was wir allerdings wissen, ist, dass sich die gesamte Physik und Chemie unseres Planeten in einem Gleichgewicht befindet. Wenn man diese Verhältnisse verändert, dann folgt die Natur ihren Gesetzen und reagiert. Kann sein, dass uns das Ergebnis da nicht besonders gefällt. Was letzte Woche los war, dürfte damit aber nichts zu tun haben. Da ist nämlich etwas abgestürzt. Nein, keine Starlink-Satelliten und es geht auch nicht um die verirrte russische Venussonde Kosmos 482. Gemeint ist der solare Flux und damit die Sonnenaktivität. Bis Dienstag ging es nämlich entgegen allen Vorhersagen steil bergab auf nur noch 116 solare Fluxeinheiten. Da waren wir zuletzt im April 2024 und davor im November 2022. Viele spricht dafür, dass es sich nur um einen Ausrutscher handelt, aber es zeichnet sich doch mehr und mehr ab, dass die Sonnenaktivität auf dem Rückzug ist, das solare Aktivitätsmaximum des Zyklus 25 also hinter uns liegt. Ganz konkret ausgelöst hat diesen starken Rückgang das Verschwinden der aktiven Region 4079, die trotz ihrer Größe und Komplexität bis zum Schluss friedlich blieb. Naja, als Goodbye hat sie dann am letzten Sonntag doch noch ein M2-Flair zustande gebracht. Danach herrschte zunächst mal ziemliche Leere. Am Montag überraschte dann eine bislang unauffällige aktive Region mit einem X1,1-Flair, als sie gerade dabei war, sich Richtung Sonnenrückseite zu verabschieden. Zur gleichen Zeit bog auf der anderen Seite eine neue Region um die Ecke, der Nummer man sich auch merken sollte, 4087. Die sagte am Dienstag mit einem X2,7-Flair Hallo und brachte auch noch einige M-Flares zustande. Einige satte Shortwave-Blackouts waren die Folge, zunächst über dem amerikanischen Kontinent, dann traf es Ostasien und schließlich Europa und Afrika. Das drehte dann auch den Trend beim solaren Flux, allerdings nur sehr zögerlich. Für einen steilen Anstieg sind im Moment schlicht zu wenige aktive Regionen vorhanden. Der Rückgang der Sonnenaktivität blieb dann auch nicht ohne Wirkung auf unser Funkwetter. Zunächst ging es nur noch mit Mühe bis 15 Meter, ab Dienstag besserte sich das dann und die Muff stieg auf 25 bis 28 Megahertz. Am Donnerstag war es dann erneut eher schlecht. Für den solaren Flux sind in den nächsten Tagen 120 bis 150 Einheiten wahrscheinlich. Das Flare-Risiko bleibt zunächst moderat bis hoch. Trotzdem ist an ungestörten Tagen mit einem stabil öffneten 15-Meter-Band zu rechnen. 10 Meter öffnet gelegentlich, vor allem Richtung Süden. Außerdem nimmt der Sporadik-E-Zug langsam Fahrt auf. 6 Meter erlebt in den letzten Tagen die ersten längeren Öffnungen. Nachts reicht es die meiste Zeit noch für das 20-Meter-Band. Das Erdmagnetfeld blieb letzte Woche leidlich ruhig. Ein koronales Loch bringt bis Montag mehr Unruhe. Im Schussfeld der von den starken Flares ausgelösten koronalen Masseauswürfe befindet sich die Erde aber nicht. Erst nächstes Wochenende könnte es brisanter werden. Gott DX.
Das war's nun für heute. Wir sind leider schon wieder am Ende von Radio DARC angelangt. Die Sendung der vergangenen Stunde war ein Programmbeitrag des gemeinnützigen Deutschen Amateur-Radioclubs im Rahmen der Sendefolgen unserer Übernahmepartner. Redaktion und Musikauswahl hatte Rainer Englert, Delta Foxtrot 2, November Uniform. Wir hoffen, die Sendung hat Spaß gemacht. Wenn ja, sagen Sie es doch einfach weiter. Wenn Sie wollen, hören wir uns nächste Woche wieder. Gleiche Zeit, gleiche Frequenz. Radio DARC sendet seine Programmbeiträge europaweit in einer Hauptsendung immer sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf seinen zwei Kurzwellen 9670 und 6070 kHz über die Sendepartner Encompass Media aus England und Channel 292 in Ingolstadt. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, DAB, per Webstream und als Podcast verbreitet. Nähere Infos hierzu auf der Radio DARC Webseite. Für Empfangsberichte erhalten Sie auf Wunsch gern eine QSL-Karte. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an radio@darc.de. Nochmal: radio@darc.de. Auf Wiederhören. Moin, tschüss, servus und 73, gut DX. Bis zum nächsten Mal.